Guten Morgen, ich freue mich, hier bei euch zu sein, auch nach dem wunderschönen Lied, das wir gerade noch gesungen haben. Und als Frank vorhin mich fragte, ob ich hier bei euch sein könnte für den Gottesdienst, da hatte ich ihn gefragt, ob er mir irgendein ein Thema hätte oder etwas, was im Moment hier aktuell ist. Dann sagte er, nein, du kannst dich frei entscheiden. Und damit habe ich dann ein bisschen nachgedacht und auch in dem Newsletter, den ich jeweils auch bekomme, ein bisschen nachgeschaut und ich habe gesehen, dass im Rahmen der Basics auch über das Gebet unter anderem gesprochen wurde, zu Jesus beten. Nun, wenn ich ein Thema bekomme von irgendeiner Ecke her, dann bereite ich mich entsprechend vor. Aber da ist mir in dem Zusammenhang ein Abschnitt aus dem Gebet des Herrn wieder in den Sinn gekommen. Und ich möchte gerne dazu ein paar Gedanken sagen, so quasi im Zusammenhang mit den Basics beten, zum Herrn und mit ihm in Beziehung zu sein, in diesem Zusammenhang. Und gestattet mir ein bisschen einen großen Bogen zu machen, das von etwas weit her zu holen, um dann schließlich auch bis zum Abendmahl zu kommen. Es geht um den einen Satz im Vater Unser, den wir alle gut kennen, im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel, dem 12. Vers. Und da stehen die bekannten Worte, dass Jesus gesagt hat in Bezug aufs Gebet, vergib uns unsere Schuld. Betet, wenn ihr betet, dann sagt auch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben. Es gibt Übersetzungen, die sagen, denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Mir geht bei der ganzen Schuldfrage immer wieder eine Begebenheit durch den Kopf. Und zwar ein Hörspiel, das Friedrich Dürrenmatt, der Schriftsteller, geschrieben hatte, unter dem Titel Der Doppelgänger. Ich denke, es ist das erste Hörspiel, das er überhaupt damals geschrieben hatte. Und Dürrenmatt sagte dazu, als er diese Serie begann, das ist das, was mir am meisten Freude macht, da bleibt nur noch das Wort, da muss man einfach hören, wenn man Hörspiele hat. Und diese Geschichte ist folgendermaßen, ich kürze sie ganz stark ab, man könnte sehr lange darüber reden, aber es ist ja nicht das Thema in einem Gottesdienst, aber er bringt ein ganz bestimmtes Thema wirklich auf den Punkt. Da liegt Er baut das Ganze auf zusammen mit einem Regisseur. Er sagt dann jeweils, ja, ich bin der Schriftsteller, Sie haben mir gesagt, ich soll eine Geschichte erzählen, ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Und der Regisseur überlegt sich, kann ich ein Hörspiel draus machen? Und zwischendurch sagt er ihm dann, das geht doch nicht, das kann ich dem Publikum nicht zumuten, wie sollen die das anhören? Und dann beginnen sie jeweils wieder von vorne, bauen noch etwas ein. Die Geschichte ist folgende, es ist ganz, ganz kurz jetzt. Es liegt einer im Bett und erwacht und stellt fest, neben mir am Bett sitzt jemand mitten in der Nacht und es brennt noch ein fahler Lampenschein und er erschrickt und sagt, was machen Sie hier? Sind Sie ein Dieb? Und er sagt, nein, ich wurde zu Ihnen geschickt. Warum? Ja, Sie müssen sterben. Warum? Es wurde jemand getötet. Ich habe nicht getötet. Nein, ich habe getötet. Jetzt müssen Sie sterben. Und der Mann verzweifelt und sagt, ich habe ja nichts getan. Warum sollte ich sterben, wenn Sie jemanden getötet haben? Dann nimmt er das Licht ein bisschen in die Nähe und dann stellt der Mann, der im Bett liegt oder aufgesessen ist, stellt fest, es ist mein Doppelgänger. Der sieht genau aus wie ich, der redet wie ich, sein Gesicht ist wie ich, sein Mund bewegt sich wie meiner, seine Hände machen das Gleiche, wenn er über die Stirne fährt. Es ist mein Doppelgänger. Und jetzt beginnt der große Schrei seiner Unschuld. Und er sagt, ich habe aber nichts getötet und ich bin nicht schuldig. Und woher kommen sie überhaupt? Dann sagt er, ja, das hohe Gericht schickt mich. Ja, welches Gericht denn? Weiß ich auch nicht genau. Das hohe Gericht sagt mir. Da sagt er, das muss ein Irrtum sein. Und der Mann sagt, nein, das hohe Gericht pflegt sich nicht zu irren. Schließlich kommt er ins Gefängnis. Er wird dann dort wieder herausgeholt von seinem Doppelgänger, der ihn wiederholt. Irgendwann in der Nacht, nachdem er sich durchgeschrien hat, zu sagen, ich bin unschuldig. Und löst seine Fesseln, nimmt ihn mit zu sich nach Hause und treibt ihn so weit, bis er tatsächlich Mörder wird. Er bringt dann die Frau um, die bei ihm wohnt, dann schließlich am Schluss auch noch den Doppelgänger selbst. Und dann ist er in seiner Schuld gefangen, sagt, jetzt bin ich wirklich ein Mörder. Ich wollte das nie, aber das Elend hat mich dahin getrieben. Die Unschuld hat mich schuldig gemacht. Und dann sagt er, ich habe noch eine Chance, ich gehe jetzt und ich stelle mich dem Gericht, ich muss das loswerden. Dann kommt er in dieses Schlösschen in irgendeinem Park, in dem das Gericht tagt, und irgendein Polizist führt ihn dorthin und sie kommen in das Schloss hinein und suchen den Richter. Er will sich stellen, weil er mit der Last nicht leben kann. Und das Gerichtsgebäude ist leer. Es gibt keinen, der ihn richtet. Es gibt niemanden, der ihm die Schuld wegnehmen könnte, nicht mal das Bekenntnis. Ganz am Schluss sagt dann der Regisseur, sagt er, und mit dieser Antwort soll ich mich zufrieden geben? Und Dürrenmatt selbst als Schriftsteller sagt ihm dann, ja, damit müssen wir leben. Dürrenmatt war ja selber Sohn eines Pfarrers und hat sich in seinen Werken, ob er nun geschrieben hat oder gemalt hat, immer wieder mit der Todesfrage auseinandergesetzt und kam sie nicht ganz los. Und im Stück drin sagt er einmal, ich glaube, ich habe die Theologie meines Vaters nie ganz überwunden. Nun, das ist so die Geschichte, die mir jeweils in den Sinn kommt, wenn ich über die Schuld etwas höre. Die Komplexität von dem, was in einem vorgeht, wenn man etwas macht und denkt, bin ich denn schuldig, bin ich es denn nicht, habe ich was getan? Und dann denkt man, wie kriege ich es denn überhaupt wieder los? Nun, wenn man das Vaterunser anschaut, dann ist es natürlich ein weltbekannter, gigantischer Text mit dem Fokus ganz am Anfang schon auf das Reich Gottes, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und da wird immer wieder darüber diskutiert, auf verschiedensten Ebenen. Und es ist ein Text, der in Bezug auf die Orientierung des Lebens, wohin soll ich, was soll ich, ist ein Text, der in die persönliche Ebene bis in ganze Nationen hinein eigentlich weltgeschichtsträchtig wirkt und etwas zu sagen hat und Ziele setzt. Ein Gebet, das an die Quelle des Lebens führt, nämlich an dein Lebensziel, an dein Leben und an mein Leben. Seht ihr, die ganze Welt dreht sich irgendwo ums Gebet. Ich habe gedacht, jeweils wenn ich ein bisschen höre, was auch politisch geschieht, da wird irgendwie die Parteiideologie heruntergebetet in irgendeiner Form. Und dann frage ich mich manchmal, wo gründen Sie denn eigentlich all Ihre Anliegen? Die Abtreibungsfrage, die Flüchtlingsfrage, die Globalisierung, die Waffenexporte, Exit und was es alles so gibt. Und ich habe schon in ganz jungen Jahren immer festgestellt, man sucht in irgendeiner Form mit der ganzen Schwierigkeit und Ungerechtigkeit in dieser Zeit und Welt, ob sie sozial sei oder politisch oder was auch immer, zurechtzukommen. Man hätte gerne einen James Bond, der endlich mal die Sachen aufräumt. Und wenn es nicht geht, dann muss Batman hinhalten und alle anderen Helden in der Geschichte. Und dann denke ich jeweils als alter Pfingstler, wir sangen früher noch, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Und dann kommen wir zum Abendmahl, aber das darf man ja heute nicht mehr singen, ist ja nicht mehr political correct, nicht wahr? Aber jeder zweite Film, den ich sehe, ist so blutig, wie er nur sein könnte. Und Leute sterben und je ekelhafter die Bilder, umso hypiger ist das Ganze. Aber wenn die Christen sagen, der Herr ist für mich gestorben und hat sein Blut gegeben, dann ist das komisch. verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe keine Mühe zu sagen, dass mein Herr sein Blut gegeben hat für mich. Daran werde ich bleiben. Die ganze Werbung ist ein einziges Gebet. Ich war unterwegs nach Hause. Manchmal, wenn ich Radio höre, dann suche ich jemanden, der etwas sagt, weil ich mit der Musik nicht allzu viel anfangen kann. Mit der Musik schon, aber nicht mit der, die am Radio kommt. Da gibt es so eine Kindersendung, die heißt Zambo. Da kennen sicher die einen. Da war ein Philosoph dort. Und die Kinder durften dem Philosophen Fragen stellen. Ein junger Wissenschaftler. Und eins der Kinder sagte ihm, wahrscheinlich hat man ihm die Frage beigebracht, ist nicht sehr kindlich, aber immerhin die Frage war gut, wozu leben wir denn eigentlich? Und was ist die wichtigste Frage, sagte das Kind, sagt, was ist die wichtigste Frage für einen Philosophen? Und der Mann sagt, ja, die Frage ist, für was bin ich eigentlich auf der Welt? Warum bin ich denn hier? Und eine Aktivität, mit der man sich beschäftigen kann, wenn man diese Frage stellt, ist, dass man betet. Dazu gehört eben zum Beispiel das Vaterunser. Ein paar wenige Sätze, aber die haben es wirklich in sich. Nun kann man natürlich sagen, gut, die Atheisten beten auch nicht. Doch, die beten schon. Sie beten einfach sich selbst an. Sie haben sich zum Gott gemacht. Paulus schreibt, die das Gesetz nicht kennen, die machen sich selber eins. Und dann verurteilen sie sich an ihrem eigenen Gesetz. So sieht das aus. Ich habe in einem Radiointerview gehört, wie ein Buch vorgestellt wurde von einem 42-jährigen israelischen Historiker und Philosophen, der trägt den Namen Yuval Noah Harari. Und man sagt, es ist eine der wichtigsten Stimmen weltweit heute. Das war vor 2 Monaten so ungefähr, ist das Buch auf den Markt gekommen. Und das Buch hat den Titel 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und die Barbara Bleisch, die mit ihm sprach, die sagt, es ist ein verrücktes Buch. Er nimmt fast alle Themen durch, die wir heute überhaupt präsentieren könnten in einem Buch. Es ist fast größenwahnsinnig. Wenn es nicht so spannend wäre, würde man es gar nicht lesen wollen. Und da geht er in alles, was die heutige Zeit herausfordert. Nukleare Kriege, Klimawandel, Digitalisierung, Terrorismus und so weiter. You name it, we have it, da kommt alles vor. Aber was interessant ist, der Mann demontiert die allgemeine Volksmeinung bis auf den Boden und sagt, ich glaube überhaupt nicht, dass Menschen einen freien Willen haben. Das bilden sie sich alle nur ein. Und dann sagt er, ich finde auch nicht, dass die Selbstbestimmung und die Autonomie, dass das wichtige Werte sind, weil wir eben gar nicht frei sind. Und dann redet ihr über künstliche Intelligenz. Ihr wisst das, mehr Computer werden immer gescheiter als wir selbst und so weiter. Und sagt dann, naja, wenn die künstliche Intelligenz die Biotechnologie kontrollieren und formen könnte, könnte sie auch zuständig sein für mein Glück. Dann wissen wir wenigstens, woher es kommt und dann ist das alles in Ordnung, spielt doch gar keine Rolle. Der bekannte Maler Pablo Picasso hat einmal gesagt, es ist schon so, ein Gerät kann uns glücklich machen. Die Männer, die gerne ein schnelles Motorrad fahren, die wissen, dass eine gute Maschine glücklich machen kann auf der Straße, wenn sie läuft. Bei den Frauen ist es was ganz anderes wahrscheinlich. Und dann sagt Picasso, das Problem ist nur das, versuch mal eine Maschine glücklich zu machen. Das geht nicht, weil sie kein Herz hat. Und das, was uns letztlich glücklich macht, eben in unserem Herzen drin ist. Nun, unsere Zeit ist ja total anders geprägt. Wir halten individuelle Freiheit als ein hohes Gut. Wir sind uns heute gewohnt, dass jeder alles, was er denkt, sofort über Facebook und Internet ver-150.000-fachen kann, egal wie blöd es ist. Grönemeyer hat eine neue CD rausgegeben, da gibt es ein Lied drauf und das sagt, das Internet ist ein Kotzkübel. Jeder spuckt alles rein, was ihm in den Sinn kommt und destabilisiert die ganze Szene. Keiner weiß mehr, was wirklich gilt, weil es ja keinen Filter mehr gibt dazu. Nun, Hararis oberstes Ziel ist interessanterweise, lasst uns doch die Menschen glücklich machen. Das sagen die Kirchen auch. Lasst uns doch die Menschen glücklich machen. Und wenn das die künstliche Intelligenz macht, ist es ja gut. Was interessant ist, ist, dass in seinem Riesenbuch mit den 21 Themen das letzte Kapitel ist Meditation. Und da schreibt er, ich meditiere jeden Tag 2 Stunden lang. Da habe ich gedacht, Herr Harari, ich dachte, Sie beten nicht. Sie finden, künstliche Intelligenz kann uns das alles bieten. Wie kommen Sie dazu, 2 Stunden pro Tag zu meditieren? Ist er doch ein bisschen jüdischer, als er selber denkt. Aber irgendwo beten wir, egal wo wir stecken, stehen, angedockt oder was auch immer sind. Nun komme ich zu diesem Vers im Matthäus-Evangelium. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Die Schuldfrage ist enorm zentral in dieser Welt. Im Leben, in den Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Politik. Es gibt Anschuldigungen, Sanktionen, die Länder bekämpfen sich, Wirtschaftskrisen, Terror, Kriege. Ich will die Liste gar nicht allzu stark ausweiten. Menschen werden lebendig ins Feuer geworfen und das wird noch gefilmt. In Ägypten werden die koptischen Kirchen niedergebrannt. Naja, dann sind sie halt niedergebrannt. Nicht, das kommt dann in einer kurzen Meldung irgendwann mal. Und dann lädt man die Präsidenten ein und rollt den roten Teppich aus und feiert dann mit dem Champagnergläschen, mit den Mördern zusammen irgendwas. Das Problem, das wir haben, generell bis in die einfachen privaten Fragen, bis zur CASP meinetwegen oder wer auch immer sich mit Menschen beschäftigt, wer von uns hat die Faktenlage? Wer weiß denn, wie es wirklich ist? Wenn man mal jahrzehntelang in der Seelsorge mit Menschen gesprochen hat und zwischendrin gestanden hat, dann weiß man, dass eine der Schwierigkeiten immer die ist, wer hat denn jetzt wohl recht? Was ist im Herzen wirklich vorgegangen? Und manchmal reicht ja auch nicht die relativ bekannte Aussage, es braucht ja immer 2, wenn man streitet. Meistens, vielleicht auch mal nicht. Wer hat die Faktenlage? Wie kann man Recht sprechen? Wie soll ein UNO-Gericht in einem Kriegskonflikt, in dem die Leute einander niedermetzeln, Recht sprechen? Ich glaube ganz deutlich, in allen Fällen ist man überfordert, wenn es um diese Fragen geht. Es kann ja ganz persönlich sein. Wen kann ich auch nach Jahren immer noch nicht sehen, will nichts mit ihm oder mit ihr zu tun haben? Mit dir habe ich abgeschlossen. Und es ist klar, es geschieht viel Unrecht und Menschen leiden. Und es greift an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurück. Das war die erste Versuchung. Du wirst nicht sterben, wenn du die Frucht isst, die du nicht essen solltest. Im Gegenteil, du wirst sein wie Gott und selber wissen, was gut und böse ist. Und damit kommen wir bis heute nicht zurecht. Keiner schlug den Abel und wir sind nicht weiter. Menschen leiden im Stillen, öffentlich. Sie erleiden Unrecht oder sie tun Unrecht. Und in diese unlösbare Überforderung der Emotionen und der Entscheidungskraft, in dieses weltweite Versagen, in dem wir drin leben und die Zeitungen davon voll sind, kommt Jesus und sagt, ich habe die Lösung. Ich vergebe dir. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe den Himmel verlassen. Ich bin Mensch geworden. Ich bin am Kreuz gestorben dafür. Johannes der Täufer sieht ihn kommen und sagt, sieh das Lamm Gottes, das der Weltsünde hinwegträgt. Der Weltsünde, hinwegträgt. Und es steht quasi dieser Christus an deinem und an meinem Bett oder an deinem und an meinem Leben und ist auch ein Doppelgänger von dir geworden. Aber er sagt dann zu dir, du musst nicht sterben. Und dann sage ich, ja, aber Herr, ich habe so viel Unrecht getan. Sagt er, ja, aber ich bin an deiner Stelle schon gestorben. Ich habe deine Schuld getragen. Bei Dürrenmatt war die Begegnung, meine Schuld ist deine Schuld. Jesus kommt zu dir und sagt, deine Schuld ist meine geworden. Ich habe sie getragen. Und die Frage ist, wie kann ich den Zugang finden zu diesem erlöst und losgekauft sein von der Schuld? Und selbst wenn Jesus sagen würde, also wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn du philosophierst oder meditierst, oder wenn du betest, dann bete nicht zu dir, dann such die Antwort nicht in dir, das tun die Esoteriker, dann bete zum Gott der Bibel, dann sag, unser Vater, mein Vater im Himmel, vergib uns oder vergib mir meine Schuld. Und bis ans Kreuz hören wir die Worte des Herrn des Lebens, des Herrn auch über dem Tod, für dich und für mich beten und sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen gar nicht, was sie tun. Und ich kann euch sagen, dieses Gebet wurde erhört. Das ist Weltgeschichte, wisst ihr? Der Schrei, es ist vollbracht, ist Weltgeschichte. Das Gebet des Herrn, gekreuzigt für dich und für mich und für die Menschheit, sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Weltgeschichte. Und da gilt bis heute, was wir im ersten Brief von Johannes lesen können, indem er schreibt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Wahrheit, die historisch ist und die heute hier in Lenzburg gilt. In deinem und in meinem kleinen Leben. Im zweiten Kapitel des ersten Briefs schreibt Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Dieser Christus begegnet uns im Buch der Offenbarung. Wenn er dir und mir sagt, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Mahl halten mit ihm und der mit mir. Ein Versöhnungsmahl für Zeit und für Ewigkeit. Und jetzt bleibt die Frage in diesem kurzen, kurzen Text. Bist du, bin ich auch bereit, denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind? Kann ich den ganzen Satz beten? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Oder vielleicht können wir sogar die andere Übersetzung lesen, wie auch wir schon vergeben haben. Es ist zu Recht ein Gebet, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Wisst ihr, ich träume jeweils, wenn ich dann wieder höre, was in der Arena diskutiert wird oder im Talk täglich oder an der UNO-Vollversammlung. Ich habe mal nachgeschaut, wie das wäre. Man müsste an der UNO-Vollversammlung die Leute ansprechen und sagen, ehrenwertes Präsidium, ehrenwerte Frau Präsidentin, ehrenwerter Herr Präsident, ehrenwerte Delegierten, Repräsentanten der Nationen und was da alles ist. Wir sind zusammengekommen mit einem feierlichen Entschluss. Das träume ich jeweils an der UNO. Heute vergeben wir einander. Das sprechen wir aus im Namen Jesu. Dann nehmen wir miteinander das Abendmahl. Und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Stellt euch vor. Dann könnte man noch sagen, wir tun es im Blick darauf, dass die Bibel sagt, einmal wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre des Vaters. Aber das Allerbeste ist für den parat, der heute schon Ja sagt zu ihm. Bete doch zum Herrn und sag, vergib mir, wie auch ich vergebe. Und ich sage dir, dein Leben verändert sich. Deine Familie, deine Nachbarschaft, die Atmosphäre im Geschäft, in der Schule. Versöhnt sein ist ein Stück Paradies. So war es und so soll es wieder sein. Das können wir uns nur nicht mehr vorstellen im Trubel unserer Zeit, in der wir leben. Und sag es dem anderen, sag ihm, bete zu dem Gott, der gerne vergibt. Steig aus dem Gefängnis der Gedanken der Rache und der Unversöhnlichkeit. Sag doch einfach, ich vergebe dir. Und geh zum anderen und sag ihm vielleicht auch mal, kannst du mir vergeben? Wisst ihr, ohne den zweiten Satz. Der zweite Satz nach dieser Frage ist immer eine Rechtfertigung. Lass es lieber stehen, lass es einfach sein. Versöhnung heißt, ich trete ab von meinem Recht auf Rache, von irgendwelcher Wiedergutmachung und ich erwarte die Wiederherstellung von meinem Geist durch Gottes Geist und durch Jesus Christus und von daher die Auferbauung und die Entfaltung von meinem ganzen Leben. Und ich denke, das ist der Moment, in dem wir einen praktischen Schritt tun können, wenn wir miteinander das Abendmahl nehmen jetzt und den Schritt tun. Sagen, Herr, wie auch immer es ist, ich bin absolut vollumfänglich offen, dass du zu mir kommst und das Mahl hältst mit mir. Du hast bezahlt, damit ich Vergebung haben darf heute Morgen, was immer es ist. Lass den Teufel dir nichts in die Büchse schwatzen, es wäre nicht möglich. Christus hat getragen, was zu tragen ist und versöhnt, was versöhnt werden kann. Und dann lass dich innerlich überwinden, auch zu versöhnen, auch in die Vergebung zu stehen, um Raum zu schaffen, damit das Evangelium sichtbar, erlebbar, spürbar, hörbar wird unter uns. Lass uns die Waffen niederlegen, es reicht, dass der Herr am Kreuz war. Und ich darf jetzt den Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, dann gebe ich das Mikrofon gerne an Adi weiter. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel, indem er dort über das Abendmahl spricht in der Gemeinde und dann sagt er, hey, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. Und dann nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut das, so oft ihr daran denkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.